Der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Evangelium des Lukas und ich lese aus dem Kapitel 9 die Verse 10 bis 17. Ich bitte Sie, sich dazu zu erheben. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Und er nahm sie zu sich und er zog sich mit ihnen allein in die Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Als die Menge das merkte, zog sie ihm nach und er ließ sie zu sich und sprach zu ihnen vom Reich Gottes und machte gesund, die der Heilung bedurften. Aber der Herr fing an, sich zu neigen. Der Tag fing an, sich zu neigen. Da traten die 12 zu ihm und sprachen, lass das Volk gehen, damit sie hingehen in die Dörfer und Höfe ringsum und Herberge und Essen finden. Denn wir sind hier in der Wüste. Er sprach aber zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Sie sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Es sei denn, dass wir hingehen sollen und für alle diese Leute Essen kaufen. Denn es waren etwa 5000 Mann. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lass sie sich setzen in Gruppen zu je 50. Und sie taten das und ließen alle sich setzen. Da nahm er die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel und dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten. Und sie aßen und wurden satt, alle, und es wurde aufgesammelt, was sie an Brocken übrig ließen, 12 Körbe voll. Herr, segne dein Wort an uns und unseren Herzen. Amen. Bitte Sie, sich wieder Platz zu nehmen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Menschen sehen nur, was fehlt. Jesus sieht, was da ist. Liebe Gemeinde, wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Das ist eine Erfahrung, die wir mehr oder weniger selbst bereits gemacht haben oder aber auch bei anderen erleben. Und je nach Intensität des Erlebten, besonders auch auf Reisen in ferne Länder, in fremde Städte, in andere Kontinente, in andere Kulturen, fällt auch das Erzählen aus. Viele neue Eindrücke, erstaunliche Erkenntnisse, Anekdoten und wertvolle Erfahrungen lassen den Redefluss mitunter deutlich anschwellen. Man möchte den anderen einfach teilhaben lassen, ihn mit hineinnehmen in die Ereignisse, die einen selbst so ausfüllen. Und nicht zuletzt, und das ist eigentlich auch ganz menschlich verständlich und auch völlig in Ordnung, ist man vielleicht auch ein wenig stolz auf das, was man mit und auf so einer Reise an Herausforderungen geleistet und bewältigt hat. Wes des Herz voll ist, des geht der Mund über. So wissen bereits die Evangelisten Matthäus und Lukas zu berichten vom guten Schatz des Herzens eines Menschen. So ungefähr stelle ich mir das bei der Rückkehr der 12 Apostel vor, die Jesus ausgesandt hatte. Er hatte sie ja mit Macht über die bösen Geister und mit Heilungskräften ausgestattet und sie losgeschickt zum Predigen vom Reich Gottes und um Krankheiten zu heilen. Und so hatten wir es im Vers 10 gehört. Und die Apostel kamen zurück und erzählten Jesus, wie große Dinge sie getan hatten. Also ich kann mir das so richtig gut und bildlich vorstellen, wie die 12 von ihrem Missionseinsatz zurückkommen und noch randvoll sind von den vielen Erlebnissen, von Krankenheilungen und von den Menschen, die durch ihre Predigten zum Glauben an Gott gekommen sind. In unserem Predigttext heißt es sogar ganz eindeutig, dass sie berichten von den großen Dingen, die sie, also die Apostel selbst, getan hatten. Da mag man doch heraushören, dass ein jeder der 12 Apostel doch schon so ein bisschen den eigenen Anteil am Missionserfolg, ins rechte Licht setzen möchte. Der ganze Einsatz und Erfolg verdient Lob und Anerkennung, Glückwunsch und Schulterklopfen. So haben sie sich jedenfalls wohl die entsprechende Reaktion von Jesus vorgestellt. Aber unser Predigttext fährt ganz schlicht und nüchtern fort mit den Worten: Und er nahm sie zu sich und er zog sich mit ihnen allein in die Stadt zurück, die heißt Bethsaida. Also keine Euphorie, keine Feier, kein Schulterklopfen, sondern Rückzug in die Einsamkeit. Warum diese vornehme Zurückhaltung? Jesus hat den richtigen Blick. Er weiß ganz genau, was die Apostel jetzt brauchen. Das Einzige, was diese Männer jetzt brauchen, ist Ruhe, um das Erlebte sozusagen richtig einzuordnen, verarbeiten zu können. Sie müssen runterfahren, um den Kern, den Sinn dieser ganzen Aktion erfassen zu können. Was will Jesus ihnen deutlich machen? Nicht ihr seid die großen Helden. Nicht ihr seid die großen Macher, die die Ehre und das Lob gebühren einzig und allein Gott, dem Vater, dem Schöpfer allen Lebens. Nochmals, Jesus hat genau das Richtige im Blick. Die Apostel müssen wieder geerdet werden. Sie mussten immer wieder vor ihrem eigenen Ehrgeiz bewahrt werden. Ich denke, auch wir haben schon diese Erfahrung gemacht, dass es Lebensphasen gibt, die einfach toll laufen, wo sich eins ins andere harmonisch einfügt und der Weg scheinbar barrierefrei immer weiter geradeaus geht. Solche Lebensphasen sind gut. Wir sollten sie genießen und dankbar erleben, denn sie sind nicht unser Verdienst. Sie sind eine gute, tiefe Quelle, aus der wir schöpfen können in dürren Zeiten. Denn das Leben ist nicht immer eine Erfolgsgeschichte. Auch ein Leben mit Jesus ist kein Garant für ein sorgenfreies Leben. Ich glaube eher, dass gerade die schwierigen, unebenen, mitunter auch schmerzlichen Lebensphasen die entscheidenden Zeiten für Gottes große Liebe und Treue zu uns Menschen sind. Wenn wir in guten Zeiten geglaubt haben, alles selbst in der Hand zu haben, worauf wir bauen und uns verlassen können, so müssen wir erkennen, dass keine noch so wohlbedachte Absicherung oder Vorsorge wirklich Garantie oder Hilfe in schwierigen Zeiten bietet, wenn plötzlich zumindest alle materiellen Werte ihre Kraft und ihre Bedeutung verloren haben. Gesundheit, Liebe und echte Freundschaft, sie können wir uns nicht kaufen. Wo wir nach menschlichem Ermessen aber mit ganz leeren Händen dastehen, da ist die Gegenwart Gottes und Jesu Liebe, mit der er sein Leben für dich und auch für mich gegeben hat, das Fundament, auf das wir unser Leben immer gründen können. So müssen wir uns wohl auch die Situation vorstellen, in der sich Jesus, die 12 Apostel und die Menschenmenge befunden, wovon unser Predigttext berichtet. Vom Ablauf dieses besonderen Speisungswunder berichten im Übrigen alle 4 Evangelien nahezu gleichlautend. Es war wohl so, dass Jesus sich mit den Jüngern nicht direkt in die Stadt Bethsaida zurückgezogen hatte, sondern eher in seine etwas einsame Gegend am Ostufer des Jordans, nahe der Stadt Bethsaida. Und dass bei der Menge im Wesentlichen nur von circa 5000 Männern die Rede ist, wird in einem Kommentar zumindest so erklärt, dass der Weg in diese öde Gegend, in der sich Jesus aufhielt, über Land als recht beschwerlich beschrieben wird, sodass Frauen und Kinder eher nicht so zahlreich dabei waren. Aber obwohl Jesus ja nun mit den Zwölfen eigentlich allein sein wollte, so brachte er es dennoch nicht übers Herz, die Menschen, die zu ihm gekommen sind, wieder wegzuschicken. In den Evangelien von Matthäus und Markus wird sogar gesagt, dass es Jesus jammerte, als er die Menschenmenge sah. Jesus lehrte das Volk in einer langen Predigt, heilte Krankheiten, und so kam es, dass darüber Abend geworden ist. Die Jünger erkennen die Lage der Menschen und fühlen sich für deren Wohlergehen verantwortlich. Das spricht ja durchaus für sie. Vernünftigerweise schlagen sie Jesus vor, die Menschen wegzuschicken in die umliegenden Dörfer und Höfe, um zu essen und zu übernachten. Aber Jesus will die Menschen, die zu ihm gekommen sind, nicht einfach wegschicken. Und obwohl er im vollen Vertrauen auf seinen himmlischen Vater schon längst weiß, was er tun will, fordert er dennoch die 12 zur Eigeninitiative auf, wohlwissend, dass deren Möglichkeiten beschränkt sind. Die Apostel waren nicht untätig. Sie hatten bereits einen Kassensturz gemacht und festgestellt, dass sie wohl für 200 Silbergroschen nicht genug zu essen kaufen können. Und sie haben sich auch nach den vorhandenen Vorräten erkundigt und festgestellt, das Ergebnis waren 5 Brote und 2 Fische. Nun spielt es sicherlich keine große Rolle mehr, wie viele Menschen es im Ergebnis wirklich waren, ob nun 5.000, 6.000, 8.000 oder mehr. 5 Brote und 2 Fische waren nicht nur viel zu wenig. Eigentlich war es angesichts dieser Menschenmenge nach menschlichem Ermessen nichts. Und hier wird der große Unterschied zwischen den Aposteln und Jesus ganz deutlich. Die Aposteln, und ich denke, da sind wir oft mit ihnen genau auf einer Linie, sehen nur das, was fehlt. Nämlich ausreichend Nahrung. Sie sehen nur den Mangel. Jesus hingegen sieht die Gaben, die da sind. Er verachtet nicht die kleinste Gabe. Er knüpft dankbar an das an, was vorhanden ist. Er hat ein völliges Vertrauen zu seinem himmlischen Vater. Und so hatten wir es gelesen im Vers 16. Da nahm er die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel und dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie dem Volk austeilten. Jesus war zu der Zeit, als er hier auf der Erde lebte und wirkte, beides. Er war ganz eindeutig wahrer Mensch und gleichzeitig wahrer Gott. Als wahrer Mensch hatte Jesus ein beispielloses, unerschütterliches Vertrauen zu seinem himmlischen Vater. Aber in der Situation, von der uns unser Predigttext berichtet, hatte auch er nur real 5 Brote und 2 Fische. Nicht mehr und auch nicht weniger. Vom Verstand her wusste sicherlich auch Jesus, dass diese Situation im Grunde völlig aussichtslos war. Und dennoch nahm er die vorhandenen Gaben, und so haben wir es eben noch einmal gehört, tat dann etwas ganz Besonderes. Er sah auf zum Himmel. Hier wird bei Jesus eines ganz deutlich, dieses kindliche Vertrauen, wie es nur ein Kind hier auf Erden in seinen Vater und in seine Mutter haben kann, wenn es selbst nicht mehr weiter weiß und sich voller Vertrauen in die schützenden und helfenden Arme seiner Eltern flüchtet. Jesus sah auf zum Himmel und dankte, denn er wusste, dass nun die Zeit für ein Wunder reif war. Nachdem Jesus gedankt hatte, brach er die Gaben ganz traditionell und gab sie den Jüngern, damit sie diese dem Volk austeilten. Wie nun diese Fülle der Nahrung zustande kam, wird nicht berichtet. Ich denke, das ist das Schöne an Wundern. Sie brauchen nicht erklärt zu werden, weil sie nicht erklärt werden können. Sie sind und bleiben das Geheimnis Gottes. Was wir aber erkennen können, ist eine besondere Parallele zu dem Volk Israel des Alten Testaments beim Auszug aus Ägypten. Auch da gab es eine festgelegte, ja fast militärische Lagerordnung um die mitgeführte Stiftshütte herum und die wunderbare Versorgung des Volkes mit himmlischem Brot, dem sogenannten Manna, und Fleisch durch die Wachteln. Gott setzt immer wieder Zeichen seiner Liebe und Treue zu den Seinen und sorgt dafür, dass sie keinen Mangel haben. Wie also vor Zeiten Gott sein Volk Israel auf seinem Weg durch die Wüste in einer guten Ordnung um die Stiftshütte, die Wohnung Gottes bei den Menschen, versammelte und versorgte, so sammelt jetzt auch Jesus das Volk zu Tischgemeinschaften zu je 50 Personen und gibt ihnen Speise. So wie die Jünger hier unter den Anwesenden eine Lagerordnung herstellen sollten, so soll das erinnern an den Exodus, die damalige Befreiung aus der Knechtschaft in der Verbannung in Ägypten. Die Vermutung liegt nahe, dass Jesus jetzt selbst als Befreier aus der Knechtschaft von Sünde, Tod und Teufel wirken und den neuen Exodus ins himmlische Jerusalem einleiten sollte. Dass Jesus die Gaben dann nicht selber verteilt hat, das hat auch eine Bedeutung, sondern seine Jünger, er hat sie mit einbezogen, und das soll heißen, dass der Messias durch Mitarbeiter wirken will. So wie Mose ebenfalls damals besonders berufene Mitarbeiter an seiner Seite hatte. David Ben-Gurion, der erste Premierminister Israels, hat einmal gesagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Ich glaube zutiefst, dass es auch heute noch immer wieder Wunder gibt. Vielleicht haben wir nur etwas den Blick dafür verloren. Und in einer Welt, wo es nur um knallharte Fakten, Zahlen, Erfolge und die eigene Selbstverwirklichung geht, da mag der Glaube an Wunder etwas antiquiert daherkommen und allenthalben belächelt werden. Dennoch denke ich, dass es Entwicklungen gibt, die im Rückblick betrachtet Gottes gute Handschrift trägt. Da finden sich Menschen, die füreinander bestimmt sind. Hilfe in der Not ist plötzlich unverhofft da. Ein Arbeitsplatz ergibt sich unerwartet oder eine gute Idee, ein guter Rat hilft unvermittelt aus einer Krise. Vielleicht ist man gerade zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und ebenso können scheinbare Misserfolge der Beginn für einen ganz neuen, viel besseren Weg sein. Wir sehen oftmals nur das, was fehlt, was wir nicht haben, nur unsere leeren Hände. Jesus sieht auch in wenigem, was da ist. Wo wir nichts sehen, kann bei Jesus die Fülle sein. Wo wir meinen, einen Mangel zu haben, kann uns Jesus den Blick dafür schärfen, was wir wirklich brauchen und vor allen Dingen für das, was wir nicht brauchen. Alles hat seine Zeit. Und so müssen wir auch immer wieder Menschen hergeben, die uns lieb und unersetzbar waren. Aber auch da, wo wir nur noch Leere spüren, vermag Gott, diese Leere zu füllen mit einem Schatz an guten Erinnerungen und Dankbarkeit für das, was wir mit dem anderen haben durften. Diesen Schatz gilt es zu bewahren. Wir können Gott ganz, ganz viel zutrauen und ganz viel von ihm erwarten. Lassen wir uns die Hände füllen und Genüge haben. Er sorgt für uns. Er sorgt gut für uns. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.